SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen bei SBS Radio, Astrid. Wir haben ja schon öfter mal miteinander gesprochen und das letzte Mal ging es um was völlig anderes. Da ging es um Magpies, unsere australischen Elstern oder Flötenvögel. Aber heute wollen wir uns über ein besonderes Thema unterhalten, nämlich den Dying to Know Day, an dem du teilgenommen hast. Was ist denn das ganz genau?
Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Der Dying to Know Day ist ein Nationaltag in Australien, den es im Prinzip schon seit 10-12 Jahren gibt. An dem Tag sollen die Australier dazu motiviert werden, sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Dazu finden verschiedene Events statt, quer übers Land verteilt, von Ausstellungen, von professionellen Reden oder Vorträgen, bis hin zu Death Cafés, wo sich Leute halt ganz ungezwungen treffen, um über das Thema zu reden. Und Haupthintergrund ist eigentlich, dass sich viele Leute heute ungern mit dem Thema beschäftigen, weil es noch lange hin ist, man ist gesund, man möchte gar nicht so an später denken. Aber dass es im Grunde ja sehr wichtig ist, sich heute schon Gedanken drüber zu machen, über Patientenverfügung, über eine Pflegebevollmächtigung, über wie möchte ich sterben, wie möchte ich bestattet werden, wie möchte ich behandelt werden, wenn ich krank bin. Und wenn das vorab schon lange vorher schriftlich festgelegt ist, hat man später im Grunde, man selbst oder seine Angehörigen, viel weniger Stress und Kopfschmerzen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich schiebe das auch so raus, ein Testament machen, eine Patientenverfügung. Das ist einfach unangenehm, das will man nicht anfassen. Jetzt geht aber ja dieser Tag relativ locker mit diesem Thema um. Ich habe auf der Webseite mal nachrecherchiert und gesehen, da gibt es sogar sogenannte Death Cafés.
Ja, also Death Cafés gibt es auch schon lange. Die sind gegründet worden Ende der 90er in der Schweiz. Dann geriet es wieder so ein bisschen Vergessenheit und wurde in England wieder aufgegriffen vor ungefähr 10, 15 Jahren und ist inzwischen in Australien sehr aktiv. Also nicht nur das ganze Jahr hinüber oder während des ganzen Jahres, sondern auch eben speziell an dem Dying to Know Day wird spezieller Fokus auf diese Death-Cafés gehalten oder gelegt. Da treffen sich Menschen ganz ungezwungen, entweder zu Kaffee und Kuchen oder zu Pizza und Rotwein, wie ich es gestern erleben durfte, und unterhalten sich einfach in lockerer Runde unmoderiert über das Thema Tod und Sterben.
Jetzt stehst du ja mitten im Leben, kann man sagen. Du bist ja nicht nur Magpie-Flüsterin, du bist ja in erster Linie eine sehr erfolgreiche Grafikerin. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, zu sowas hinzugehen?
Die Idee dazu kam mir in dem Jahr, als meine Mutter gestorben ist. Das war vor 5 Jahren. Die ist in Deutschland, meine Mutter lebte in Deutschland und ist nach kurzer Krankheit verstorben. Ich hatte das Glück, weil es noch vor Corona war, dass ich rüberfliegen konnte. Und wir sind so gut behandelt worden auf der Palliativstation im Krankenhaus, in dem sie dann auch später verstorben ist, dass ich zurückkam und habe gedacht, das hat mir so viel gebracht. Das war so ein positives Erlebnis. Ich weiß, es gibt auch andere, aber in dem Fall hatte mir wirklich Glück, das war ein gutes Erlebnis, dass ich mich da mehr mit beschäftigen wollte. Dass ich gedacht habe, es muss doch möglich sein, dass es anderen auch ermöglicht wird, so eine gute Pflege oder Betreuung zu bekommen. Also auch gerade den Angehörigen. Und dann habe ich in dem gleichen Jahr hier in Sydney noch ein Death Café besucht. Das war bei mir hier in Sutherland in der Library. Da wurde noch mehr Interesse geweckt. Und dann kam Corona. Und dann war erstmal lange Zeit Pause. Und danach habe ich das Thema dann in so vor 2 Jahren wieder aufgegriffen und bin dann vermehrt zu Death Cafés gegangen. Die wurden hier in der Gegend ziemlich häufig angeboten dann. Einfach, weil ich neugierig wurde. Und es hört sich vielleicht für viele Leute noch ein bisschen gory an oder scary oder so, aber das Thema Tod ist im Grunde ziemlich interessant, auch das Thema Sterben oder wie bereite ich mich vor, selbst wenn ich noch jung und gesund bin. Und es ist erstaunlich, wie interessiert die Menschen sind, die Leute wollen reden, aber sie haben keine Gelegenheit dazu. Und das wird eigentlich in den Death Cafés gut ermöglicht.
Gehst du denn jetzt selber anders um mit dem Thema Tod, wo du dich jetzt so ausführlich damit beschäftigt hast? Da hast du eine andere Einstellung gewonnen?
Ja, habe ich. Was mir eigentlich auch erst über die Zeit jetzt klar wurde. Erstmal, weil ich eben bei meiner Mutter dabei war, als sie starb, was einem Angst nimmt. Und dadurch, dass man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt, die neue Ideen haben, die locker drüber reden können, die einem die Angst nehmen, eigentlich gehe ich da heute deutlich leichter mit um.
Also, wer ist denn da sonst noch da? Also haben die anderen auch ähnliche Geschichten wie du, dass sie vielleicht einen Angehörigen verloren haben, dass sie selbst krank sind? Warum gehen die meisten denn dahin?
Was ich erlebt habe in den 5 oder 6 Death-Cafés, bei denen ich war, ist, dass die Menschen, die aus unterschiedlichsten Motiven kommen, da trifft man Menschen, die ganz frisch verwitwet sind zum Beispiel. Da gibt es Menschen, die sich um ihre Eltern kümmern wollen und nicht wissen, wie. Patientenverfügung, Guardianship und auch Pflege zu Hause zum Beispiel, was hier in Australien viel lockerer gesehen wird und offener als in Deutschland zum Beispiel. Bis hin zu Menschen, die im Hospiz arbeiten oder eben Menschen, die einfach nur neugierig sind, die über Tod und Sterben reden möchten, aber nicht wissen, wie, weil sie zu Hause vielleicht schief angeguckt werden. Deshalb. Also wir haben von 20-Jährigen bis Mitte 80-Jährigen schon jeden dabei gehabt.
Interessant, muss ich sagen. Und du hast dich ja jetzt auch so eingefuchst in dieses Thema, kann man sagen, dass du neben deinem eigentlichen Beruf jetzt auch noch eine Ausbildung als sogenannte End-of-Life-Doula begonnen hast. Was ist denn das genau?
Eine End-of-Life-Doula ist ein Konzept, was es hauptsächlich in den englischsprachigen Ländern gibt, Amerika, England, Kanada und Australien. Das sind Menschen, also männlich und weiblich, obwohl das in dem Begriff Doula halt der benutzt wird, die sich um Menschen kümmern, die den Rest ihres Lebens planen wollen. Das können entweder Menschen sein, die noch ganz gesund sind, die sich eben um eine Pflegebevollmächtigung oder eine Advanced Care Directive kümmern möchten, bis hin zu Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, aber vielleicht noch Jahre damit leben können, bis hin zu Menschen, die kurz vorm Sterben stehen. Die Doula hat eine nicht medizinische Rolle. Das heißt, sie darf nichts machen, was eben fürs Palliativteam oder für Hospize oder so gedacht ist. Sie helfen im Alltag. Sie sitzen mit den Patienten oder mit den Klienten, wir sagen nicht Patienten, sondern Klienten, reden, zuhören, vielleicht ein bisschen im Haushalt helfen, mit zum Arzt fahren, wenn niemand dabei ist. Bei zum Beispiel Migranten, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, da vielleicht unterstützend eingreifen. Das geht hin bis zu beim Sterbevorgang dabei sein, wenn von der Familie keiner möchte. Oder mit der Familie zusammen, mit der Familie unterstützen. Bis hin zu After-Body-Care, weil es hier in Australien gestattet ist, die Verstorbenen bis zu 5 Tage zu Hause zu behalten. Und da braucht oft die Familie dann natürlich auch Unterstützung. Es gibt einige Doulas, die sind auch gleichzeitig Celebrants, also die organisieren Beerdigungen, halten die Reden bei den Beerdigungen, weil auch das ist hier nicht so wie in Deutschland. Es können privat organisiert werden.
Was würdest du jetzt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da Interesse dran haben an der ganzen Thematik, was würdest du empfehlen? Was hat es denn für dich jetzt, was hast du denn für dich da rausgezogen?
Für mich habe ich rausgezogen, dass es wichtig ist, Tod und Sterben wieder in die Gemeinschaft zurückzubringen. Im Prinzip ist es das, was wir bis vor 100 Jahren vielleicht als völlig normal gesehen haben. Ich komme vom Land, da war es üblich, dass die toten Frauen im Dorf waren, die sich um alles gekümmert haben. Die Menschen heute oder die westliche Gesellschaft vor allen Dingen hat verlernt, mit Tod und Sterben umzugehen, normal umzugehen. Da ist doch noch viel Angst, es wird weggeschoben, es wird institutionalisiert, es wird outgesourced. Und es ist im Grunde viel, viel hilfreicher, wenn man es wieder nach Hause holt. Und da hoffe ich, dass in Zukunft da mehr passiert, wo ich dann auch einen kleinen Teil dazu beitragen kann dann. Weil das dürfen wir eigentlich auch nicht verkennen oder verleugnen. Die nächsten 20 Jahre werden die Babyboomer sterben. Und das wird eine gewaltige Menge an Menschen sein im Vergleich zu den letzten 20, 30 Jahren. Und es ist fraglich, inwieweit die offiziellen Stellen, die Institutionen damit umgehen können. Das heißt, die brauchen Unterstützung. Und es ist jetzt auch schon erkennbar, dass gerade auch von Seiten von Hospizen und Palliativteams die Hilfe von Doulas dankbar entgegengenommen wird. Weil die Doulas sich eben auch um das kümmern können, wozu in Hospizen auch keine Zeit ist.
Jetzt sitzt du selbst ja in Sydney und hast du ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du würdest auch ein Café, ein Death Café, mal nur für deutsche Auswanderinnen und Auswanderer organisieren wollen. Ist das richtig?
Ja, da hätte ich schon Interesse oder auch Lust dazu, weil ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass gerade von deutschen Expats oder deutschsprachigen Expats, selbst die, die nur ein paar Jahre hier sind, ich meine, eine Patientenverfügung braucht jeder von uns, einfach mal zusammensetzen und gucken, was man da auf die Beine stellen kann, wenn man sich nur zu Kaffee und Kuchen trifft oder zu Pizza und Rotwein.
Pizza und Rotwein hört sich gut an. Kaffee und Kuchen hört sich auch gut an. Ganz herzlichen Dank, Astrid. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie uns bei SBS doch eine kurze Mail oder hinterlassen einen Facebook-Kommentar und wir setzen Sie dann mit Astrid Wehling in Verbindung. Danke dir ganz herzlich, Astrid.
Ich danke euch, danke.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.